Ich werde heute. Also, wir sind alle Kinder, oder? Wir sind alle Kinder von Eltern, auch wenn wir keine Eltern mehr haben. Und ich werde heute allen, die Kinder sind und die Eltern noch haben, die Erlaubnis geben, dass ihr in den nächsten Tagen eure Eltern dürft fragen, was ihr wollt. Vielleicht im Zusammenhang mit der Predigt, aber nehmt doch erst die Gelegenheit wahr, euren Eltern das zu fragen, was euch schon lange unter den Fingern brennt, was euch Hunger nimmt über eure Familie. Auch wenn die Eltern vielleicht ziemlich alt sind, packt die Gelegenheit und den Eltern wollt ihr Mut machen. Tut euer Kind herausfordern, dass sie sagen, was sie über eure Familie denken. Dass sie sagen, du hast mich gut erzogen oder du hast mich weniger gut erzogen oder was immer. Probiert so ein Gespräch zu führen. Und die Eltern nicht da haben, die die Predigt nicht hören, der hat einfach den Auftrag, euren Eltern bei der ersten guten Gelegenheit zu sagen, ich danke dir, für was du in mein Leben gelegt hast. Vorhin habe Elisabeth gefragt, ob sie meine Frau werden will. Und jetzt merke ich gerade, ich habe sie nicht gefragt, ob ich das sagen darf. Aber schauen wir dann, was neben dem Mittagstisch passiert. Auf jeden Fall, bevor ich sie gefragt habe, habe ich sie ein paar Jahre beobachtet. Es hat mich Wunder genommen, wie geht sie mit Kindern um? Wie geht sie mit ihren Eltern um? Und ich weiß noch, beim ersten richtigen Gespräch über unsere Beziehung, wo wir den ersten Spaziergang hatten, mit feuchten Hängen und nervös waren, habe ich Fragen gestellt, die wahrscheinlich niemand von euch wird stellen oder gestellt hat. Aber dann hat es mich einfach brennt unter den Fingernägeln. Ich musste wissen, wie viele Kinder du haben willst. Und da haben wir nicht übereingestimmt. Ich wollte eine Fußballmannschaft. Und ich wollte wissen, wie willst du Kinder ziehen? Weil dann war die anti-autoritäre Erziehung gross geschrieben in der Gesellschaft. Und das hätte ich gerade gar nicht können haben, so eine Frau, die voll hundertprozentig anti-autoritär erziehen wollte. Und da haben wir heute müssen darüber reden. Und das war klar, war es für mich ein grünes Licht, wir können vorwärts gehen. Weil ich wusste, sie will die Mission, sie kommt mit in den vollzeitigen Dienst. Und ja, ich bin natürlich auch noch zu ihren Eltern. Hey, ich musste noch ein bisschen schauen, wie tut die Mutter, ihre Mutter mit den Kindern umgeht, weil der Apfel fällt ja nicht weit vom Stamme. Das sind auch gewisse Sachen, die man muss abklären muss, bevor man sie angibt, oder? Weil nur Liebe reicht ja nicht in der Familie oder in der Ehe. Es braucht einiges mehr. In Sprüche 24,3 lesen wir: Ein Haus wird durch Weisheit gebaut und durch Verständigkeit gefestigt. Also, man muss noch etwas lernen, wie man eine Familie führen und leiten will. Nur miteinander lieb anschauen, ist es nicht gemacht. Wir müssen etwas lernen. Und dazu, in der Familie, da gehören auch die Onkeln dazu, da gehören die Tanten dazu. Und in der Familie, in der ich aufgewachsen bin, da sind auch Tanten und Onkel dazugehört, die gar nicht unsere Tanten und Onkel waren. Aber man hat sie einfach so gesehen. Die einfach zur Familie gehört. Wenn es Fest war, Weihnachten, Geburtstag oder weiss ich was, dann waren die einfach auch dabei gewesen. Die Ledigen, die haben einfach dazugehört. Und wenn ich heute von Familie rede, dann möchte ich ganz bewusst sagen, die Ledigen sind auch eingeschlossen. Und auch die Ehepaar, die vielleicht im Moment noch keine Kinder haben, alleinstehende, die sind mit eingeschlossen. Die gehören auch zur Familie. Wir sind alle miteinander. Wie können wir eine gesunde Familie werden? Ich gehe davon aus, dass die Familie das Lehrzentrum ist für uns alle. Das Lehrzentrum für das Leben. In der Familie lernen wir, wie wir leben. Wenn du daran denkst, was deine Eltern dir alles beibringen haben für das Leben, wo du heute dich dran haben kannst und weitergehen. Es gibt Sachen, die hast du nie anders gelernt, ausser in der Familie. Es gibt vielleicht auch lustige Sachen, die man in der Familie lernt, so wie man das Kaffeelöffel in der Nase kann, heiko, ohne dass es Sachen geht und so. Das gehört auch dazu in der Familie. Ja, man muss es halt nicht gerade machen, wenn du ein erwachsenes Teenager-Kind zu Besuch hast, oder? Dann wird es seinen Kind peinlich. Aber er muss da ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Aber in der Familie hast du gelernt laufen, in der Familie hast du gelernt reden, in der Familie hast du gelernt essen und wahrscheinlich auch wie die Fernbedienung bedienen für den Fernseher und so weiter. In Lukas 2, 52 sagt die Bibel, Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Da sehen wir, was die Erwachsenen für einen Einfluss hatten im Leben von Jesus. Zuerst, Jesus wuchs an Weisheit. Also mental, intellektuell ist er als Bub gewachsen. Seine Eltern haben ihm da etwas mitgegeben. Das Zweite, er ist körperlich gewachsen. Seine Eltern, die haben ihm zu essen gehabt, dass er ein Mann, also er konnte heranwachsen als ein Mann. Weiter finden wir, dass Gottes Gnade in seinem Leben sichtbar war. Die Eltern haben ihm kommunizieren können, was Gottes Weisheit ist, was Gottes Gnade ist. Und offensichtlich ist er geistlich gewachsen. Und auch noch, er war angesehen bei den Leuten von außerhalb der Familie. Das heisst, Jesus hat in seiner Familie Sozialkompetenz gelernt, wie dass man mit den Leuten umgeht. Das ist Sache von einer Familie, das weiterzugeben, damit ein Kind, ein Teenager, eine erwachsene junge Person ausgeglichen kann heranwachsen, mental, körperlich, geistlich und sozial. Das ist die Aufgabe der Eltern, der Familie. Und dazu gehören auch Tanten und Onkel und Ledige, die dort ein- und ausgehen, Götti und Gotti, die da helfen, dass ein Kind richtig heranwachsen kann und die Werte mitbekommen, die wesentlich sind. 5. Mose 6, 7. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Und 5. Mose 6, 7. Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen. Vor anderer Übersetzung. Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Das ist uns im Alten Testament geboten. Red von Gott, red über Gott in deiner Familie, in den verschiedensten Facetten. Tu es vorleben, tu es zeigen. Einerseits tut der Text darauf hinweisen, Du, also du als Elternteil, du als Tante, als Onkel, red davon. Es ist also nicht die Regierung, es ist nicht der Kindergarten oder die Schule, die dafür verantwortlich ist, dass deine Kinder richtig heranwachsen, sondern wir als Eltern oder zukünftige Eltern. Die Bibel redet da vom Du als Vater und Mutter oder angehende Vater und Mutter oder auch als Grosseltern. Weiter steht, du sollst. Es ist also keine Wahl. Es ist nicht dir überlassen, ob du von Gott in der Familie erzählen oder nicht. Es ist, du sollst. Du tust erzählen. Das ist Teil davon. Von der Familie. Es ist gar keine Option. Als Christ erzählst du von dem, was du mit Gott erlebt hast in deiner Familie. Und dann steht weiter, du sollst davon reden. Ständig davon reden heisst es. Einfach erzählen. im Alltag, wenn du mit den Kindern etwas am Arbeiten bist, sei das am Jetten im Garten oder am Schneeschaufeln, erzählst einfach, was dir Gott gezeigt hat, was du gelernt hast. Es ist manchmal ganz wenig, wo einem Kind etwas einprägt. Ich habe Anfangs Winter ist mit dem Besen so leichten Schnee gewischt. Und dann ist der Besen halt nass geworden, wie das so ist. Und wir hatten eine Familie zu Besuch, der dann gerade. Und ich habe dann den Besen nicht einfach in die Ecke gestellt, weil er wirklich nass war. Und habe ihn umgekehrt, dass der Besen gegen den Kuchen gelaufen ist, einfach auf den Kuchen geschaut hat, auf den Stiel gestellt. Und dann fragt mich ein kleiner Bube, ein 5-Jähriger, warum tust du den Besen umkehren? Und dann sagt er, ja, weißt du, er wird zu schungern, so krumm, wenn er nicht zu lang steht, wenn er nass ist. Aha, und mit dem war es erledigt. Die Woche darauf, bei sich daheim, hat der Vater von aussen gewischt und stellt den Besen in die Ecke, schön auf die Besenborsten. Und dann geht der kleine Bube und nimmt ihm den Besen und kehrt ihn um und setzt ihn auf den Stiel. Und der Vater sagt, du, was machst du? Ja, Grandpa hat gesagt, so sei es richtig. Es braucht manchmal ganz wenig. Es kommt einfach auch noch ein bisschen darauf ab, was es mir weitergeht, oder? Was hast du alles von deiner Familie gelernt? Einerseits Beziehungen. Mir fällt auf, dass Leute, die in der Kindheit gelernt haben, Beziehungen zu leben, viel glücklicher sind in ihrem Leben, als die nicht in Beziehungen leben können. Wenn du mit Leuten umgehen kannst, wenn du Beziehungen kannst haben, wenn du Freundschaften kannst haben, geht dir das Leben viel einfacher, wenn du mit ihnen kannst reden kannst, über deine Probleme oder was gut ist und so weiter. Es funktioniert viel besser mit den anderen. Und wenn du das nicht in der Familie gelernt hast, dann musst du halt eine neue Therapie für das oder dieses lernen, bis es funktioniert. Wer das nicht lernt in der Familie oder wer zu wenig Beziehungen lernt in der Familie, das sind auch die Leute, die sich, wenn es einen Konflikt gibt, sie ziehen sich ins Schneckenhaus zurück und sind einfach ganz still und sagen nichts mehr dazu, kommen vielleicht noch einen roten Kopf über und dann gehen sie einfach davon. Oder es sind die Leute, die plötzlich ganz unerwartet explodieren, wo es Donnerwetter geht los und wir wissen nicht mehr, was mit denen machen. Beziehungen lernen wir in der Familie. Wir lernen in der Familie Wahrhaftigkeit, was das ist. Wir lernen Ehrlichkeit in der Familie. Wir lernen in der Familie Verletzlichkeit zu leben. Wir lernen in der Familie zu reden miteinander, zu kommunizieren. Was auch noch dazu gehört, ist Charakter. Charakter wird auch daheim geformt. Charakter ist die Summe von allen Entscheidungen, die du tust, fällen. Ist die Summe von diesen Gewohnheiten, so wie du tust, leben, das ist Charakter. In der Kindheit lernen wir das. Helfen wir als erwachsene, kleine Kinder, gute Gewohnheiten zu lernen. Sich das anzugewöhnen. Das Gute angewöhnen. Der gute Umgang mit anderen Leuten. Charakter, der ist abgeschaut. Das ist nicht unbedingt gelernt. Charakter schaut man ab. Wie tut meine Tante sich benehmen anderen gegenüber? Wie tut mein Onkel? Ich habe Erinnerungen von Sachen, die mir der Onkel oder der Tante gesehen haben, die ganz prägend waren, wo meine Werte entweder das Ohr geklopft haben oder angeschissen haben, auch noch dazu mal. Wo ich mich heute ganz gut daran erinnern kann. Werte übernehmen die Kinder von ihren Eltern. Sie schauen das ab. Sie sehen es in deinem Alltag. Wie du mit deinen Arbeitskollegen umgehst, wie du mit dem Chef umgehst, wie du mit dem Büzer umgehst. Die merken das. Wie du am Abend hinkommst und frustriert bist oder fröhlich vor Arbeit erzählen. Die sehen, schauen dir ab, wie du mit dem Geld umgehst. Wie du mit der Zeit umgehst, mit Sex, mit anderen Leuten, wie du je auf die Zukunft ausrichten, die beobachten das. Und das geht über Generationen. Ich habe diese Woche mein Büchergestell angeschaut und habe festgestellt, ja, mehr als einen Meter Bücher, die mehr von meinen Eltern oder meinen Grosseltern oder meinen Verwandten sind gegeben worden. Es wird weitergegeben. Gewisse Werte werden dir weitergegeben. Vielleicht sind es nicht Bücher bei euch in der Familie. Vielleicht ist es etwas anderes, was du abschaust bei deinen Onkeln, bei den Ledigen in der Familie. Es gibt Leute, die sagen mir klar, ganz klar, ich will meine Kinder nicht beeinflussen. Die sollen sich selber entscheiden, ob sie Jesus nachfolgen oder nicht. Das heisst, ich will denen nicht von Jesus erzählen, die sollen das selber entdecken. Wenn das die Einstellung ist, dann siehst du nichts anderes als Gott ist eine von vielen Optionen. Ein Kind kann sich dann entscheiden, wie es will. Das ist mir gleich. Und du als christliche Familie hättest die Gelegenheit, hättest die Möglichkeit, deinem Kind oder einem Kind der Nachbarn christliche Werte vorzuleben und weiterzugeben, zu beeinflussen in einen guten Weg. Gewisse Maßstäbe vorzugeben. Du hast das Anrecht, du darfst es tun, du sollst es tun. Wer sieht, ich will meinen Kind nicht beeinflussen zum Glauben, sagt, ich verzichte auf mein Recht, meiner Kind christliche Werte weiterzugeben. Ich tue das Recht, christliche Werte weiterzugeben, lieber ans Handy, an der FC und so weiter, an Fernsehen abzutreten. Gewisse Statistiken. 12% von Studenten, also von Unistudenten oder von Stiften, reden nur ab und zu mit ihrem Vater, über was sie persönlich beschäftigt. Das heisst, 88% reden eigentlich nicht mit ihrem Vater, über was sie wirklich beschäftigt. Teenager. 8% der Väter reden nicht über vorehelichen Geschlechtsverkehr mit ihren Teenagern. Sie haben Hemmungen. Und nur 8% der Väter reden mit ihren Teenagern über vorehelichen Geschlechtsverkehr. Und 15% der Mütter haben den Mut, über Sexualität zu reden mit ihren Kindern. Die anderen schweigen. Kein Wunder, gibt es Teenager, die abtreiben, ohne dass ihre Eltern merken. Wenn ein Kind mit 18 oder eine junge Person mit 18 hat im Durchschnitt 100'000 sexuelle Verbindungen am Fernsehen oder auf Videos gesehen. 99% dieser Darstellungen sind außerhalb der Ehe. Das nennt man Hirnwäsche. Während der Hauptsendezeit sieht man die Sachen. Man muss nicht auf den Abend warten, wenn es finster ist. Mit zum Tag können sie das sehen. Die Bibel sagt, dass wir alle eines Tages vor Gott werden stehen und Rechenschaft ablegen, was wir in unserem Leben gemacht haben. Wie wir mit Kindern, mit Teenagern oder auch mit Erwachsenen umgegangen sind. Was wir für Rollen gespielt haben in ihrem Leben. Wie wir ihnen ein Vorbild waren oder eben nicht ein Vorbild waren. Tante, Onkel, Eltern, wie tust du dich beurteilen, ein Vorbild sein für kleine Kinder? Auf dem Predigtblatt ist eine Notenskala von 1 bis 6 wie der Schule. Der Troffen kannst du ankreuzeln oder das Kreisli machen. Was für eine Note gibst du dir? Was lernst du, Kind? Über das Geld, über die Zeit, über Gott, über Sex, über den Lebensstil, den du pflegst. Du dich beurteilen. Wir haben in der frühen Konferenz, die Mennoniten-Konferenz, die Merk-Konferenz. Dort kannst du jetzt deine Kinder mitnehmen. Du kannst sie international in Verbindung bringen mit Gleichaltrigen. Das ist eine Gelegenheit für dich. Das ist eine Merkkonferenz, ist eine Gelegenheit, wo du sie kannst mit anderen Sprachen in Verbindung bringen kannst. Wo sie Gelegenheit haben, etwas ausserhalb von unserer eigenen Kernkultur kennenzulernen. Es wird Spiele geben, wo sie lernen, miteinander zu spielen, auch wenn sie nicht miteinander reden können. Wenn du mehr Informationen willst, fragt der Dani Engel, er hat schön farbige Blätter aufgelittert. Nehmt sie mit, jetzt ist noch ein Prozent, wenn du jetzt anmelden. Der nächste Punkt. Wir schützen unsere Kinder im Sturm. Es geht mir darum, wir schützen sie im Sturm und nicht vor dem Sturm. Ich weiß noch, als Elisabeth Albe schwanger war, wir waren alle excited und voll Power, oder? Und ich habe viel gebetet, Herr, bewahr sie vor diesem und wahrscheinlich ein Haufen von euch auch. Und auch, als sie älter geworden sind, hat es mir irgendwann geleuchtet und ich habe gemerkt, Gott sollte sie eigentlich gar nicht vor dem Sturm bewahren, sondern im Sturm bewahren, dass sie sich richtig benehmen im Sturm, dass sie richtig handeln können, wenn sie im Sturm drinnen sind. Weil in die Stürme, das kommst du im Leben. In Spannungen, das kommst du im Leben. Da kommst du nicht drum herum. Und je mehr du das lernst, je stabiler das Leben kannst du führen. Aber im Sturm, wenn sie im Sturm drinnen sind, da können wir ihnen beistehen. Und dann sind die Kinder froh oder die Teenager, die hinkommen an einen ruhigen Ort, wo es ihnen wohl ist, wo sie ehrlich sein können, wo sie Zuflucht haben, wo sie Sturm haben. Mir ist aufgefallen, selbst 30-jährige Kinder, wenn ich so darf sagen, 50-jährige Kinder, kommen noch gerne zurück zu ihren Eltern, wenn das Elternhaus eben ein Ruhepol ist, wo sie einfach kommen können, vielleicht einen Kaffee haben und sagen, wie es ihnen geht, du, wie hast du das denn gemacht und so weiter. Sprüche 14, 26. Wer den Herrn fürchtet, hat eine starke Festung. Auch seine Kinder können noch dahin fliehen. Wer den Herrn fürchtet, hat eine starke Festung und da kommen die Kinder her. Dort suchen sie Zuflucht. Und das ist das Heim, wo du aufwachst, wo du daheim bist, wo deine Freunde sind, wo deine Eltern sind. Daheim, da kann man auch Spiele machen, da muss man Erlebnisse machen. Aber auch erleben, im Sturm kann ich daher kommen. Was für Stürme gibt es? Es gibt immer Veränderung. Veränderung ist eine Tagesordnung, da kommen wir nicht drum herum. Das kann ein Sturm sein in einem Menschenleben. Und dann bist du froh, wenn du an einem Ort herkommen kannst, wo quasi eine einsame Insel ist oder eine Insel in der Gemeinschaft, wo du einfach kannst sein kannst, wo du dein Herz kannst ausschütten vor jemandem. Kleine Kinder, die kommen gerne ins Bett der Eltern, schnacken zwischen. Es ist warm, es ist gemütlich, es ist nicht einfach wohl. Ein bisschen später, dann hockt man auf dem Bettrand mit ihnen und tut mit ihnen reden, wenn sie ins Bett geht, über was sie im Tag beschäftigt hat oder was morgen kommt oder nächste Woche. Und später ist es halt am Essenstisch, wenn man miteinander redet. Es gibt Versagen. Wie gehen wir Erwachsenen um, wenn ein Kind versieht? Wie begegnest du diesem Kind? Du musst es ermutigen. Oder du musst es noch mehr nachdrücken. Das sind Erlebnisse, die ein Kind prägen. Hat Sonnenschlupf daheim, wenn der Sturm ist. Prediger 4 sagt, zwei sind auf jeden Fall besser dran als einer allein. Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie es eher zu etwas. Und dann gibt es Ablehnung. Das kann auf dem Kinderspielplatz sein, wo Ablehnung ist. Das kann später auf dem Pausenplatz sein. Das kann am Arbeitsplatz sein. Das kann am Studienplatz sein. Es gibt Ablehnung. Wie begegnen wir Leuten, die abgelehnt worden sind? Nicht nur meine Familie, auch im Freundeskreis, in der WG und so weiter. Tun wir denen mit Liebe begegnen? Tragödie schlägt ein. Wie begegnen wir denen? Ist unsere Haushaltung, unsere Familie ein Zentrum von Ruhe, wo ich mich neu orientieren kann und neu ausrichten kann. Auf Gottes Stimme hören. Markus 3, 25. Wenn eine Familie mit sich selbst im Streit liegt, kann diese Familie nicht bestehen. Ist die Familie im Streit miteinander? Oder ist Gott das Zentrum, wo sich andere daran orientieren können? Familie war ursprünglich gemeint als ein Platz von Ruhe. Und ich lehre, wer Gott ist, für den Alltag, wie es vorwärts geht. Die Familie als ein Ort der Zuflucht. In der Familie, da hört man aufeinander. Hat man Zeit zum Hören, auf einen anderen einzugehen. Man kann uns jemandem einen Hug geben, einfach einen Trost geben, ein bisschen am Rücken krabbeln. Man kann Hoffnung geben. Man kann Hilfe geben in einer Problemsituation. Eine gesunde Familie, da redet man miteinander. Und das gibt positiven Einfluss. Wiederum eine Auswertung am Schluss von diesem Punkt auf dem Predigtblatt. Gibst du dir ein Eins in dieser Beziehung oder gibst du dir ein Sechs? Ist die Familie mit im Sturm, wo die Kinder froh sind, wenn sie wegkommen, dass sie zur Ruhe kommen, dann gibst du dir ein Eins, wo die Familie wirklich ein Ort von der Zuflucht ist, von der Hilfe, dann gibst du dir ein Sechs. Mit den Kindern zum Vergnügen einmal spielen. Die Familie darf auch ein bisschen Himmel auf Erden sein, wo man fröhlich sein kann, wo man lustig sein kann. Psalm 127 sagt, Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Ein Geschenk des Herrn. An einem Geschenk tut man sich freuen. Das ist nicht mühsam. Das ist nicht ein Krampf. Das tut mir nicht anreissen. Ein Geschenk gibt mir Freude. Da kann ich frisch und fröhlich damit vorwärts gehen. 5. Mose 16 ergänzt, feiert in der Gegenwart des Herrn ein fröhliches Fest. Zusammen mit euren Söhnen und Töchtern. Feiern. Und zwar tust du jetzt feiern. Und nicht erst, wie alles gut ist in der Familie. Es wird nie alles gut sein. Du kannst nicht warten, bis alles gut ist. Jetzt musst du feiern. Jetzt musst du Erlebnisse machen mit deinen Kindern, mit deinen Teenagern zusammen. Prediger 11,8. Genieße froh jeden Tag, der dir gegeben ist. Auch wenn du noch viele vor dir hast. Genieße jetzt die Tage. Mit deinen Kindern, mit deinen erwachsenen Kindern, mit deinen Grosseltern. Jetzt ist es dran. Deine Kinder, die werden ja nicht ewig bei dir sein. Und die Eltern werden auch nicht ewig bei dir sein. Onkel, Tante auch nicht. Eines Tages sind sie weg. Dann wird die Küche gang schön brav aufgeräumt sein. Zahnpasta ist nicht mehr im ganzen Bründli im Spiegel verteilt. Das Telefon sieht nicht mehr aus wie der Ohrring von deiner Tochter. Die Sachen werden ändern und dann bist du dann plötzlich gräuig, wenn sie weg sind und es einfach still ist. Was für Erinnerungen werden deine Kinder mitnehmen? Was für Erinnerungen werden deine Kinder haben an das Familienleben mit dir? Was hast du für Erinnerungen an deine Familie, wenn du zurückdenkst? Die positiven Erinnerungen. Mach die auch mit deinen Kindern. Was wird bleiben? Ich nehme an, nein, ich weiß es so. Meine eigenen Kinder, die wissen eigentlich nicht mehr von diesen Predigten, die sie da in vorderster Reihe müssen hocken. Oder wenn die Mutter ist dabei gewesen, dann sie zuhinterst können hocken, das war mir gleich gewesen. Aber zuvorderst sie müssen hocken, wenn ich alleine gewesen bin, dann also böse können anschauen, wenn sie zu laut geworden sind. Wenn sie gewusst, jetzt ist genug. Aber was ich weiss, meine Kinder, die haben Erinnerungen, die guten Erlebnisse, die wir gemacht haben. Die haben Erinnerungen an gewisse Gottesdienste, wo sie ein Erlebnis mit Gott und mit den Menschen gemacht haben. Die haben Erinnerungen, wo wir in eine Hölle gegangen sind vom letzten Weltkrieg, wo früher ein Lazarett war, wo wir gesehen haben, jetzt gehen wir gegen Knochen suchen von denen, die da innen sind verwundet waren und nicht gut gepflegt worden. Die Sachen, das bleibt den Kindern. Von dem reden die heute noch, wo sie 30, 35 sind. Aber so ein Erlebnis musst du mit ihnen machen. Das ist wichtig, das bringt zusammen. Da muss ein bisschen Abwechslung sein. Machst du Erlebnisse mit deinen Kindern? Mit deinen Grosskindern? Gibt es da interessante Sachen, die ihnen bleiben, wo sie nachher sagen, mein Grossi, mein Grossvater, das sind coole Typen, mit denen kann man unterwegs sein. Du die bewerten wieder auf der Skala 1 bis 6. Wie sieht es bei dir aus? Tust du deiner Kind auf Gott herweisen? Epheser 6 sagt, ihr Eltern, eure Erziehung muss vielmehr in Wort und Tat von der Liebe zu Christus bestimmt sein. in Wort und Tat von Liebe bestimmt sein, was du weitergibst. Jetzt kommt mir gerade ein Erlebnis, muss ich jetzt heute noch erzählen. Gestern eine Familie zum Mittag gehabt. Drei Kinder, zwei Kindergärtner und einen Jüngeren mit den Eltern. Und ich bin etwa 10 Minuten eher reingekommen vor der Messe und habe mit den Kindern noch ein bisschen gelöhnt und ein bisschen dumm da, oder, wie man das etwa so tut. Und die sind voll in Fahrt gekommen. Und dann ist die Essenszeit gekommen. Wir sind am Tisch. Und dann kommt plötzlich, sieht einer der Kindergärtner, ich habe Halsweh. Ich kann nicht essen. Ja, ist halt so, oder? Er ist mehr auf dem Stuhl gelegen als gehockt. Und der Bübel hat gerade Mandeln rausgenommen vor ein paar Wochen. Und dann sind wir darauf gekommen, ja, wie tut jetzt Halsweh, wenn man die Mandeln rausgenommen hat, könnte Sachen rutschen, ist das gefährlicher als vorher gewesen. Und dann sieht seine Mutter plötzlich, ja, da muss ich dann im Google nachschauen, wie das tut. Und dann sieht der kleine Bübel, Kindergärtler, ja, weisst du, wenn ich das Essen nicht gerne habe, dann komme ich einfach Halsweh über. Wir halt auch nicht so dürfen lachen vor ihm. Aber so lustige Erlebnisse, das gibt es halt. Und da kann man sich doch freuen dran. Sprüche 19. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor Gott hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Und im Philipper steht: Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergänglichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Alles verliert seinen Wert, wenn Jesus nicht im Zentrum von deiner Familie ist. Ist Jesus das Fundament bei dir und deiner Familie oder deiner angehenden Familie, zukünftigen Familie? Ist Jesus das? Ist er dein Erlöser? Ist er oder wird er der Erlöser von deinen Kindern sein? Kannst du dich wieder selber bewerten im Predigerblatt? Ist Jesus bei euch ein Begriff wie Brot und Bett in der Familie? So bekannt wie das Brot und das Bett? Oder ist er einfach auf dem Hinterburner, auf dem Backburner? Es braucht ein bisschen Planung, es braucht ein bisschen Weisheit, es braucht vielleicht auch, dass wir ein Buch lesen. Er war ein Geschäftsmann, auf einer langen Geschäftsreise, ist lange nicht hergekommen. Und als er herkommt, schaut ihn der dreijährige Bübel an und sagt zu ihm: Wer bist du? Und der Vater sagt: Ich bin dein Papa. Und der Dreijährige sagt: Nein, ich habe keinen Papa. Und dann ist am Geschäftsmann 20 Jahre gefallen. Ich muss meinen Lebensstil ändern. Wenn ich eine Woche, zwei weg bin und er mich nicht mehr kennt, habe ich etwas falsch gemacht. Und ihm hat der Schalter umgelegt. 4 Jahre später, Tochter in der Schule. Sie müssen ein Aufsätzchen schreiben. Und die Tochter hat geschrieben, 4 Jahre später, mein Papa ist der Beste der Welt. Er kutzelt mich, er erzählt mir Geschichten, er kratzt mich am Rücken, er hilft mir mit den Schulaufgaben, er spielt mit mir, er erzählt mir von Gott und von Jesus. Mein Papa ist der Beste in der Welt. Du kannst den Schalter noch umstellen, aber machen musst es. Machen musst es. Umstellen. Jesus ins Zentrum nehmen. Vor mehr als 1000 Jahren ist ein Mann vor einer Nation hergestanden und hat seinen Entscheid der ganzen Nation bekannt gegeben. Er hat gesagt: Entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Vater, Mutter, Onkel, Tante, ledige Person, Ehepaar, mit oder ohne Kind, ist das auf deine Fahne geschrieben. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Ist dein eigenes Leben dem Herrn anvertraut? Ist es dein Ziel, dass deine Kinder ihr Leben dem Herrn anvertrauen? Es gibt Leute, die haben keine Kinder, aber ein Herz für Kinder. Die nehmen Kinder in ihre Familie. Es gibt Grosseltern, die Kinder ausgeflogen sind. Aber sie sind auch kleine Kinder oder einen Mittagstisch bei sich daheim. Es gibt Haufen Möglichkeiten, ein Segen zu sein für Kinder, wo Kinder geliebt werden sollten, dass sie aktiv durch das Leben kommen können. Die Welt braucht Mütter, die Welt braucht Väter, die ein Herz für Kinder haben, die herstellen für ihre Kinder. Wir beten miteinander. Herr, jedes von uns befindet sich in einer anderen Situation. Vielleicht tut eine Predigt wie die weh, weil sie in meinem Leben anders gelaufen ist, als es hätte laufen sollen. Hilf mir, mit diesem Schmerz umzugehen. Und Herr, hilf mir, deine Liebe, deine Weisheit vorzuleben, sie weiterzugeben. In meinem Bekanntenkreis, in meiner Familie. Herr, dass ich einen fröhlichen, lustigen, gesegneten Einfluss haben kann auf meine Familie. Herr, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Freunde sind ein Geschenk Gottes. Wir brauchen die Hilfe, damit wir Kinder auf das Leben in der Welt vorbereiten können. Bezüglich Beziehungen, bezüglich Charakter, Werte. Und die keine Kinder haben, Herr, wir realisieren, wie viele Kinder es deine Liebe nötig haben und sie nicht überkommen von ihren Eltern, von ihrem Vater, Mutter. Hilf mir, eine Brücke zu schlagen zu denen. Dass ich mich einsetzen für sie. Es sind solche da, die hätten gerne eine Familie. Und ich kenne. Aus irgendeinem Grund. Bis beinahe. Stärksten. Ermutigt sie. Und wir danken dir für alle die, die ein gutes Vorbild sind. Für Kinder. In der Schule als Lehrer. Am Arbeitsplatz. Als Chef. In der Familie, als Mutter und Vater. Herr, hilf uns allen, ein gutes Beispiel sein. Zu dir und zu dir Verherrlichung. Danke vielmals, Herr. Amen.